Ein herzliches Willkommen hier zum neuen Profcast. Heute mit einem natürlich wieder ganz besonderen Gast, mit Johannes Tönnissen. Und uns beide verbindet schon eine lange Zeit. Wir kennen uns seit sehr, sehr vielen Jahren. Er ist ein für mich absolut ausgewiesener Personalentwickler. Alles, was mit Führung, Mitarbeiterentwicklung zu tun hat. Und mit dem neuen Buch Digitale Fitness für Führungskräfte, das es seit einem halben Jahr auf dem Buchmarkt gibt, das ich mit der Nadine Soyer zusammengeschrieben habe, sind wir natürlich auch hier wieder dann zusammengekommen. Und darum geht es heute gar nicht im Kern um dieses Buch, sondern wir wollen uns mal um Führung kümmern. Und ja, und da gibt es ja eine ganze Menge, was wir so jetzt schon bei Amazon gesehen haben. Wenn man sich so anschaut, gibt es da so ganz viele Imperativbücher, die also die fünf Faktoren, die drei Schritte, die Top-Tipps und die Top-Hacks vorschlagen. Und ob die wirklich sinnvoll sind und ob die Führungskräften auch tatsächlich helfen, das möchte ich mit Johannes heute besprechen. Also viel Spaß bei diesem spannenden Führungspodcast.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Lieber Johannes, ich grüße dich.
Ja, hallo Gerald.
Hallo.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Also, du hast mich ja so nett angekündigt als der Experte in Sachen Personal und Führung und so. Es ist tatsächlich so, dass ich mich eigentlich, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber eigentlich schon immer mit Führung beschäftigt habe, weil es hat mich in der Schule schon beschäftigt, dass Lehrer einem sagen, was man zu machen hat. Das hat mich bei der Bundeswehr beschäftigt, dass irgendwelche Menschen mir vorgeschrieben haben, was ich zu machen habe. Und als ich dann in einen Konzern eingestiegen bin, da hatte ich natürlich dann ganz viel mit dem Thema zu tun, weil von Haus aus bin ich Psychologe und habe relativ früh dann auch in diesem Konzern in der Fortbildung gearbeitet, sehr, sehr viele Trainings gemacht, Kommunikation, Konflikt und eben auch ganz, ganz viel Führung. Und damals, so in den 90er Jahren, ist dann auch ein Buch bei mir entstanden, das ich aus diesen ganzen Beispielen, die ich aus den Führungstrainings dann genommen habe. Das ist damals Macher oder Teammanager. Da habe ich noch akzeptiert, dass es Führungskräfte gibt. Irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich das nicht mehr so ganz eingesehen habe, Dinge zu machen, die nicht unbedingt das widerspiegeln, was ich für vernünftig gehalten habe. Die Zeit war insgesamt wirklich gut in dem Unternehmen. Ich lasse auch kein schlechtes Licht auf dieses Unternehmen kommen, weil die haben mir ganz, ganz viel Möglichkeit gegeben, zu experimentieren, mit Führungskräften Dinge zu machen, die sich selber darüber gewundert haben. Aber auf lange Sicht war das nichts für mich, ne? Und ich habe, seitdem bin ich halt selbstständig, betreibe ja das Online, die Online-Publikation Management Wissen Online, indem ich alles, was rund um dieses Thema veröffentlicht wird, kritisch beäuge, kommentiere, rezensiere und auch natürlich dann Vorschläge, Ideen, Tipps ableite. Ja, das ist so meine Selbstvorstellung.
Die Internet-User kennen das Portal MW Online wahrscheinlich, Management Wissen Online, ne? Das ist die konkrete URL, gibt es in den Shownotes, also unbedingt reinschauen, das ist ein riesen Kompendium an allem, was sich mit Fragen der Führung, Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterentwicklung beschäftigt. Im Übrigen auch nicht nur für die alten Hasen, zu denen wir ja mittlerweile dank unseres Alters mittlerweile schon gehören, sondern auch für die Jüngeren. Also bitte auch für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt mal reinschauen. Und das ist wirklich das Kompendium zu dieser Thematik. Ich nutze es auch immer wieder. Und du hast auch ein interessantes Preismodell. Da war ja was viel mit Digitales hier machen. Was hast du denn für ein digitales Preismodell? Das ist ja auch hochinteressant.
Ja, also ich habe da sehr viel rumexperimentiert. Im Grunde habe ich ja dasselbe Problem wie viele andere Medien oder also vor allen Dingen Printmedien, die ins Digitale gegangen sind. Ich war von Anfang an digital. Ich habe das 98 gestartet. Da habe ich das noch nebenberuflich gemacht. Also ist erstaunlich. Das sind jetzt 24 Jahre, gibt es dieses MW Online. Und habe dann irgendwann so ein Jahresabo ausprobiert, das eine Weile auch ganz gut gelaufen ist. Und dann habe ich festgestellt, dass die Menschen sagen, alles gibt's im Internet. Alles, was ich brauche, finde ich irgendwo. Warum soll ich hier für ein Jahresabo bezahlen? Dann habe ich umgestellt auf, dass man pro Artikel einen Beitrag entrichtet über so ein ja, so ein Konto, das man erst füllt und dann das so abgebucht wird und immer, wenn es leer ist, wieder neu die Artikel runterlädt. Auch das bedingt erfolgreich. Und ich habe jetzt letztes Jahr umgestellt und das gesagt habe, jeder soll einfach entscheiden, wie intensiv er diese Texte nutzt und dieses Angebot nutzt und dann eben auch entscheiden, wie viel das wert ist. Und ich habe das vorher mit einer Reihe von Leuten diskutiert, ob man das wirklich machen kann, dieses Pay as you want oder wie auch immer man das. Die sagen, es gibt in verschiedenen Branchen immer mal wieder so Experimente und was die Menschen brauchen, ist ein Stück Orientierung, weil immer so das Gefühl da ist, ja, wenn ich jetzt einen Preis ansetze und stelle dann nachher fest, ich habe viel zu viel bezahlt, alle anderen zahlen weniger oder umgekehrt, ich setze zu wenig, alles ist ja peinlich. Und ja, ich habe dann so eine kleine Empfehlungsliste gemacht, also wenn ich es nur ab und zu mal nutze, dann wäre das vielleicht ein angemessener Preis. Ja, das läuft jetzt seit Oktober. Ist noch ein bisschen früh, um zu sagen, ob es wirklich funktioniert, aber ist eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall ist es echte Marktforschung. Also ich kann auch so wirklich ablesen, was den Leuten das wert ist, was ich da mache.
Das sieht man tatsächlich nicht sehr oft im digitalen Business jetzt online, ne? Also okay. So ein Preismodell tatsächlich, ne? Man sieht es natürlich in karitativen Umfeldern schon häufiger, klar, über das Einsammeln von Spenden beispielsweise, das kennt jeder irgendwo schon. Aber dass man jetzt mit so aktiv so ein Pay-as-you-want-Preismodell losgeht, das ist sehr innovativ, also auch sehr gewagt, sehr mutig vor allem auch, ne? Wird sehr spannend sein, was du so in einem halben Jahr oder einem Jahr vielleicht berichten wirst dann zu dieser Thematik. Okay, super, Preismodelle ist gar nicht so unser Thema, Führung ist unser Thema. Da haben wir beide ja in den Vorgesprächen sehr lustige Geschichten erzählt, was wir im Bereich der Mitarbeiterführung so dargestellt haben. Ich habe es angeteasert, dass wenn man sich jetzt mal so die top bewerteten und neuesten Führungsbücher bei Amazon anschaut, das habe ich jetzt in der Vorbereitung kurz getan, dann sieht man, dass die Titel, die natürlich verkäuferisch formuliert sind, ohne Frage von den Verlagen und von den Autoren, dass die aber trotzdem immer so sehr, sehr imperativmäßig klingen. Es wird immer kolportiert, Mensch, da gibt es irgendwo die drei Schritte oder die fünf effektiven Impulse oder die fünf oder drei Erfolgssäulen. Der aktuelle Bestseller von Vladislav Jatschenko, ich wusste gar nicht, dass er sich mit Führung beschäftigt, ein Bestseller seit 20, schreibt von den fünf Rollen der Führungskraft, in denen er dann sagt, na ja, die Führungskraft muss ja dann also auch nicht nur Manager sein, sondern noch Psychologe und Teamkommunikator und Problemlöser und so weiter.
Visionär und, ja. Und Entwickler der Menschen und ja. Sinngeber. Sinngeber ist ganz groß in Mode gerade. Also Purpose ist ja das, was Führungskräfte bieten müssen, den Leuten sagen, was daran sinnvoll ist, an dem, was sie tun. Ja,
ja. Und ich glaube, was uns beide, Johannes, verbindet, ist ein Nichtglaube an solchen Imperativen. Lass uns darüber reden, um vielleicht so im Diskurs so ein bisschen näher zu kommen. Ja, was ist dann tatsächlich das Wichtige und wo können auch jüngere Menschen 20, 30, 35 Jahre alt, eigentlich so ihre Perspektiven sehen. Ja? Vielleicht können wir sie schützen vor dem einen oder anderen Management-Training, das auf solchen Imperativen aufbaut. Vielleicht
tun wir damit. Ja, du hast schon einen interessanten Aspekt gebracht, wenn da von Rollen die Rede ist. Das ist ja eigentlich im Grunde schon ein Fortschritt, finde ich. Also, dass man festgestellt hat, dass Führungskraft nicht eine Rolle ist, dass man sagt, Führung ist halt Führung und das macht man. Sondern dass es ganz viele verschiedene Aspekte hat und dass es nicht in so Kompetenzen jetzt aufgeteilt wird, weil das hat man ja auch ganz oft, ne? Also was macht eine erfolgreiche Führungskraft aus? Dann werden die erfolgreichsten, meistens ja gemessen am wirtschaftlichen Erfolg, untersucht, dann stellt man fest, was die alle gemeinsam haben, dann gucken sich die Persönlichkeiten an oder das, wie die sich verhalten. Und dann sagt man eben, ne, was man von Steve Jobs und von Bill Gates und von wem auch immer lernen kann und ob das dann Kompetenzen sind, die haben, oder ob das bestimmte Verhaltensweisen sind oder was auch immer. Mhm. Und inzwischen ist man, denke ich, tatsächlich ein Stückchen weiter, dass man sagt, eigentlich besteht Führung aus unterschiedlichen Rollen. Ob das die Rolle des Visionärs ist, des Menschenentwicklers, des Coaches, des was auch immer, Moderators, Koordinators. Und ich würde ja so weit gehen, dass ich sage, es gibt überhaupt kein vernünftiges Bild oder eine vernünftige Definition von Führung. Also wenn ich Leute frage, was ist eine Führung? Oder guck mal bei Wikipedia nach, was man unter Führung versteht. Dann ist es im Grunde sowas wie andere Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was man gerne hätte. Und dann denke ich immer sofort, ja, was macht denn Werbung? Was macht denn Dozent, was macht ein Lehrer, was machen Eltern? Also dann, das macht ja jeder. Andere Menschen versucht er dazu zu bringen, irgendwas zu tun, was er gerne von ihnen hätte. Und mehr finde ich nicht. Und dann findest du ganz viele Einzelaufgaben oder wie jetzt Rollen. Und dann frage ich mich, wozu muss ich das denn einer Person aufs Auge drücken? Also meine erste These wäre, sowas wie Führung gibt es gar nicht. Es gibt verschiedene Tätigkeiten, verschiedene Aufgaben, die Menschen übernehmen und die man ja zur Führung zusammenfasst.
Ja, das sehe ich auch so. Lass uns die These weiter aufbohren. Ja, These hat ja dann nachher eine Bestätigung oder eine Ablehnung oder so. Ich finde aber nochmal eingehend auf den Begriff der Rollen. Ich habe ja auch unendlich viele Führungskräfte-Seminare miterlebt als Teilnehmer, auch im Konzern im Übrigen. Dann auch ein paar selber gemacht im Laufe der beruflichen Karriere und hatte auch verschiedene Führungspositionen. Ich hatte immer so das Problem mit der Rolle, weil Rolle hat irgendwie etwas zu tun, zumindest in der Medienwissenschaft sprechen wir jetzt davon, bestimmte ja, Eigenschaften anzunehmen, die temporär eingesetzt werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wo wir das kennen, sind Schauspieler. Ja? Also ein Schauspieler tut nichts anderes, als im Zeit des Drehs auf den Sets quasi bestimmte Eigenschaften zu visualisieren, die dann einfach aufgezeichnet werden, mit Musik unterlegt werden, mit der Sprache unterlegt werden und so weiter. Und bestimmte Rollen anzunehmen ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin ja kein Schauspieler als Führungskraft und das können ja auch die wenigsten. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob so etwas auch von Menschen heute überhaupt noch authentisch wahrgenommen wird.
Nee, also dann fühle ich mich missverstanden. Also ich würde nämlich erstmal so sagen, dass man erstmal den Begriff Führung gar nicht braucht. Dann habe ich schon mal, kann ich das schon mal verlassen, da kann ich darüber nachdenken, wie entscheidet man vernünftig, wie moderiert man vernünftig. Das meine ich jetzt mit Rollen. Also dass ich einmal als Moderator auftrete, da muss ich keine Rolle spielen und kein Drehbuch abliefern, sondern ich übernehme es vielleicht unterschiedliche Funktionen. Also dann übernehme ich die Funktion des Moderators, ich nehme die Funktion des Coaches, ich übernehme die Funktion des Visionärs, was auch immer.
Ja.
Und also wenn ich das gar nicht mehr brauche, über Führung zu reden, dann wäre der nächste Schritt zu sagen, muss ich das denn alles einzelnen Personen aufs Auge drücken, diese verschiedenen Funktionen? Ja. Dann wäre meine nächste These, ich brauche keine Führungskräfte mehr, sondern ich brauche Menschen, die diese bestimmten Funktionen übernehmen. Und das kann ich auf ganz viele Schultern verteilen. Dann könnte man endlich dieses unsägliche Streben nach, ich möchte Führungsverantwortung übernehmen. Das finde ich immer total witzig, wenn man junge Leute dann bei einem Einstellungsinterview fragt, was sie sich denn in 5 Jahren mal vorstellen. Da kommt ja ganz oft, ja, ich würde gerne dann, also in 5 Jahren sehe ich mich als Führungskraft. Und das möchten die Personale auch hören. Oh, da hat einer Ehrgeiz, oder möchte einer vorankommen, das ist gut. Ja, der passt zu uns. Und ich sage dann immer so, was stellst du denn darunter vor unter Führungskraft? Was ist denn daran reizvoll? Ich kann verstehen, wenn einer sagt, ich möchte Polarforscher werden, ich möchte Physiker werden oder ein guter Arzt oder sowas. Und dann kommt einer daher und sagt, ich will Führungskraft werden. Was reizt da dran? Was kann denn der Sinn sein? Anderen zu sagen, was sie zu machen haben. Das habe ich mal erlebt, ne? Jetzt ohne Scherz. Ich habe mal ein Seminar gemacht mit Führungskräften, so eine mittlere Ebene, und da hatte dann jemand seit kurzem diesen Job, und dann wollte ich dem beibringen, dass er sich überflüssig machen soll, also doch delegieren soll, Verantwortung abgeben, die Menschen selbst entscheiden lassen, mehr dem Team überlassen. Da hat er mich völlig entgeistert angeguckt und sagte, ich habe doch nicht jetzt 15 Jahre lang gemacht, was die da von mir wollen. Jetzt habe ich endlich diesen Job, jetzt soll ich nicht mehr den anderen sagen, jetzt bin ich dran. Und jetzt sage ich anderen, was sie zu machen haben. Kommen sie mich mit Selbstverantwortung und so einem Kram. Ja? Also jetzt habe ich das Sagen. Aber ganz ernsthaft. Also das ist vielleicht der Reiz, den man noch darin erkennt, Führungskraft zu sein. Aber ansonsten, was soll der Spaß daran sein?
Ja, das sagen ja in der Tat aber auch viele Jugendliche. Es gibt eine Studie, die von der LMU München, die Jugendliche, nicht Jugendliche, sondern Hochschulstudierende befragt haben, inwieweit sie denn bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, halt durch Führungsfunktionen. Und da hat doch eine Mehrheit, ich habe die Zahlen nicht so exakt mehr im Kopf, es waren so um die 80%, also eine deutliche Mehrheit auf jeden Fall gesagt, irgendwie, das wollen wir gar nicht, da haben wir gar keinen Bock drauf. Wir reden jetzt bei uns bei den Medienwissenschaften eher weniger darüber, weil wir haben ja auch viel Kreative und so weiter. Die brauchen keine Führung, um happy zu werden. Aber ja, aber ich nehme das auch in unserer Hochschule so wahr, ne? Dass also der Drang, jetzt wirklich irgendwann sehr schnell Führungskraft zu werden, anderen sagen zu können, was sie tun sollen, nicht mehr so ausgeprägt ist, wie das vielleicht noch in unserer Generation war, ne? Ich habe mal in einem Blogartikel mal die These aufgeworfen, die zu deiner ersten These auch ganz gut passt. Die da ja lautet, nee, wir brauchen eigentlich keine Führung. Und meine These lautet irgendwie, die Führung wird noch autoritärer werden in Zukunft, weil so diese Erwartung der Selbstorganisation, Gestaltung von Freizeit und Job zugunsten der Freizeit, was auch gerade so junge Menschen von ihrer Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit erwarten, die wird so vermutlich nicht eintreffen. Ne? Wir haben sehr viele komplexe Probleme, Öko-Wirtschaft und so weiter und so fort. Digital natürlich, die müssen ja angepackt werden. Das kriegst du ja nicht durch Selbstorganisation hin, nach dem Motto, ich frage mal, wer hat Bock drauf, heute was zu machen? Wie siehst denn du das?
Ich würde an einer anderen Stelle anfangen. Also, weil wenn ich überhaupt eine Rolle oder Funktion von Führungskräften akzeptieren würde, ich drücke das jetzt mal ein bisschen polemisch aus, dann wäre das die eine Zukunftsvorstellung zu entwickeln. Also, dass es Menschen ja geben muss, die sagen, ich habe ein bestimmtes Bild von Zukunft. Nehmen wir mal einen Unternehmer, ne? Also ein Unternehmer, der muss ja so eine Zukunftsvorstellung haben. Der muss ja eine unternehmerische Idee haben, dass er sagt, wenn ich jetzt das Produkt entwickle oder diese Dienstleistung, dann hat die eine Zukunft. Und die muss er sich vorstellen können. Und dann ist ja die Kunst, besteht ja die Kunst darin, andere dafür zu gewinnen, dieser Idee zu folgen. Also, das würde ich dann vielleicht noch am ehesten als Führung bezeichnen. Aber auch das habe ich erlebt, dass Leute eine tolle Idee hatten, aber als Führungskraft im klassischen Sinne völlig ungeeignet waren. Also da sind andere dahergekommen und gesagt, eine super Idee und wir machen mit und wie geht das denn jetzt? Und dann hat er ein Meeting gemacht und danach waren alle völlig verwirrt, weil er überhaupt kein Meeting leiten konnte. Und deswegen muss einer, der eine tolle Idee hat, gleichzeitig Führungskraft in dem, als das, was wir darunter verstehen, also Chef sein. Warum kann einer nicht eine tolle Idee haben und dann engagiert er jemanden, der für ihn die Meetings organisiert und dann engagiert er jemanden, der für ihn die betriebswirtschaftlichen Berechnungen macht. Also ist das nachvollziehbar? Also ich finde, natürlich brauchen wir Leute, die eine Vorstellung davon haben, aber muss ich mich denen dann unterwerfen? Für mich ist das interessanteste Modell oder ein Beispiel, wo ich das immer ganz gut deutlich machen kann, ist ein Chirurg. Ja? Ein Chirurg steht im OP und sagt den anderen ganz genau, was sie zu machen haben und die folgen ihm auch. Weil er ist da der große Experte. Und es muss auch dann einer so eine Entscheidung treffen, jetzt auch in einer Krisensituation, ist ähnlich wie beim Feuerwehreinsatz und so. Ne? Also in so einer Situation folge ich dem aber nicht, weil er die Position Führungskraft hat, sondern weil er da die Kompetenz hat. Blöderweise, wenn die aus dem OP raustreten, darf er denen auch sagen, wann sie Mittagessen dürfen und darf er denen auch sagen, wer wann welche Schicht macht und wer wie viel Geld verdient und sowas, obwohl er davon überhaupt keine Ahnung hat. Das ist so absurd. Ich finde, warum gibt man Menschen, die in einer bestimmten Position oder in einer bestimmten Rolle ganz viel Wissen haben, dann gleich auch noch alle möglichen anderen Verantwortungen über andere? Das macht für mich keinen Sinn.
Ja, ja. Das klingt tatsächlich sinnbefreit. Ja.
Und noch was übrigens, ne? Wenn du das, ich habe ja vor einiger Zeit gelesen, hat einer gefordert, dass man Manager oder Führungskraft zum Beruf macht, dass man also Leute darin ausbildet. Das finde ich total lustig. Also, wenn ich mir vorstelle, ein Chirurg würde nur einen ganz kleinen Teil seiner Fachkompetenz nicht schaffen. Also was weiß ich, der hat eine super Fähigkeit zu diagnostizieren, aber hat zwei linke Hände und flickt die Leute immer falsch zusammen. Da würde man ihn niemals in OP stellen. Eine Führungskraft, die eine tolle Vision hat, aber keinerlei Gespür dafür, mit Menschen umzugehen, macht man trotzdem zur Führungskraft. Ja, also du kannst Führungskraft sein, obwohl in Teilbereichen von dem, was man eigentlich Führung nennt, völlig blind sind und null Ahnung haben. Trotzdem dürfen die ihren Job machen. Das würde ich in jedem anderen Beruf niemals zulassen, wenn ein Busfahrer im Teilbereich seiner Tätigkeit keine Kompetenz hätte. Also wenn er halb blind wäre, würde ich ihn noch nicht in den Bus setzen, obwohl er ganz toll schalten, kuppeln und vor- und rückwärts setzen kann. Aber Führungskraft geht das.
Ja, in der Tat. Naja, das ist wahrscheinlich das Dilemma, ne? Dass es keine einheitlichen Regeln, Richtlinien, Berufungsinhalte und so weiter gibt.
Nee, weil es einfach kein Beruf ist. Ja. Das ist ja. Wie soll es da Regeln für geben? Versuch mal eine Führungskraft daran auszubilden. Du musst ihn ja ausbilden oder sie ausbilden dazu, wie man eine Besprechung leitet, wie man Gehaltsverhandlungen führt, wie man einfühlsam auf Menschen zugeht. Also, und dann noch eine Menge an Fachkompetenz, weil ich akzeptiere doch keine Führungskraft, die vom Fach keine Ahnung hat. Mhm. Also er muss ja ein totaler Experte sein und all die anderen Sachen muss er ja auch noch beherrschen. Dass man immer wieder als diese eierlegende Wollmilchsau bezeichnet. Und dann sucht man nach der idealen Führungskraft. Das ist lustig.
Meine letzte Führungsposition, also ich habe jetzt eine Führungsposition, weil ich einen Studiengang leite. Okay, gut, das ist, da bin ich aber auch sehr stark inhaltsgesteuert. Aber davor war ich mal ein paar Jahre Studiendekan. Und da bin ich auch dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Es wurde gefragt in einer großen Sitzung, da waren irgendwie 120 Kollegen dabei, wer möchte jetzt den Studiendekan machen? Und da hat keiner dir einen Arm gehoben. Und dann dachte ich irgendwie so, ach Mensch, ich bin ja noch jung dabei, ach, wer weiß, wozu man das mal gebrauchen kann, heb's meinen Arm. Ne? Schwuppdiwupp war ich Führungsdingsbums. Und das ging auch erstmal Monate und ich habe nichts getan. Also ich war an mehr Sitzungen beteiligt, so. Also ich habe schon was getan, aber was ich jetzt irgendwie was bewegt hätte, nicht. Und irgendwann kam dann der Rektor an und sagte so, ja Herr Lemke, Sie sind ja jetzt Führungskraft, ne? Sie müssen jetzt das und das tun. Ich sage irgendwie so, ich bin jetzt Führungskraft? Ja, Sie sind jetzt Führungskraft. Sie müssen jetzt das tun, was andere nicht wollen. Das fand ich eine super Subscription, ja, was denn so mein Job war. Und dann habe ich das auch nicht mehr so lange gemacht und dann auch wieder zurückgegeben, die Funktion. Mit Riesentheater im Übrigen, wie man denn so eine tolle Funktion überhaupt zurückgeben könnte, das hätte ja keiner verstanden, ja. Aber es war sehr glücksfördernd für die weitere.
Ich finde auch sehr entlarvend, weil du eben von wegen, man müsste dann so entwickeln, so Curriculum, wie jetzt Führungskräfte tatsächlich dann auch ausgebildet werden. Das ist doch total witzig, wenn man Führungstrainings macht, muss man mal sich die Inhalte anschauen. Im Grunde erklären wir den Leuten immer, ihr habt zwar Macht, aber wir zeigen euch jetzt, wie man sie nicht nutzt. Oder wir sagen ihnen, ihr habt jetzt die Macht, Entscheidungen zu treffen, aber wir zeigen euch jetzt mal, wie man andere dazu bringt, Entscheidungen zu treffen, damit ihr sie nicht trefft. Oder ihr habt jetzt Verantwortung, aber jetzt zeigen wir euch mal, wie man diese Verantwortung delegiert. Also im Grunde, oder der klassische Satz, der immer wieder fällt, ist, die ideale Führungskraft ist die sich überflüssig macht, die sich selbst überflüssig macht, dass der Laden alleine läuft. Genial. Das ist doch, also wie kann man denn noch deutlicher machen, dass man sowas wie Führungskräfte gar nicht braucht? Wir installieren sie erst und erklären ihnen dann, wie sie sich überflüssig machen. Was ist denn das für ein Umweg?
Der Harvard Business Manager hat vor knapp einem Jahr mal einen Artikel rausgehauen, den habe ich mir mal rausgewühlt. Den fand ich so köstlich. Der hat auch gesagt, sagt dann, also natürlich auf den amerikanischen Unternehmensmarkt jetzt bezogen, das ist auch, ja, also Führungskräfte braucht man eigentlich gar nicht, weil seit den 90er Jahren diskutieren wir schon, welchen Wert eigentlich Führungskräfte und jetzt aber Achtung, Eingrenzung im mittleren Management überhaupt haben. Also die so Abteilungsleiter, Bereichsleiter sind. Ja, wir reden nicht von CEOs, Geschäftsführern, Inhabern oder so, sondern die so im mittleren Management so dahin diffundieren. Und dann haben die sich selber aus den 90er Jahren zitiert und sagt irgendwie, das hat sich bis heute auch gar nicht geändert. Ne? Also wir wissen immer noch nicht, welchen Wert Führungskräfte im mittleren Management für die Wertschöpfung eines Unternehmens beitragen. Ja. Ergo brauchen wir die nicht. Also ergo ist damit die These bestätigt.
Ja, also deutlich zu machen, man braucht diese Funktion nicht. Ich glaube, dass da eine Menge extrem fähiger Leute sitzen, die mega frustriert sind, weil sie sich mit Mitarbeitern rumschlagen, obwohl sie viel besser wertschöpfen könnten, wenn sie das machen, was sie wirklich gut können. Und was ich auch immer wieder interessant finde, ist, wenn man in so einem Seminar sitzt und hat dann mittlere Führungskräfte und dann erzählt man sowas, wenn man sich traut, dass sie eigentlich überflüssig sind. Ne? Dann sagen die, nee, also es gibt nur immer Menschen, die brauchen Führung. Also ich habe da Mitarbeiter, wenn die mich nicht hätten, dann würde da gar nichts laufen. Aber wenn ich Seminare gemacht habe für untere Führungskräfte, dann haben das Gleiche erzählt. Die wurden aber geführt von mittleren Führungskräften. Und mich dann gefragt habe, aber ihr habt ja auch Führungskräfte vor der Nase sitzen, braucht ihr die denn? Und die sagt, nee, also auf die können wir gut verzichten. Also jeder in jeder Ebene sagt mir, er kann auf seine Führungskraft verzichten, aber die unter ihm können natürlich nie auf ihn verzichten. Das finde ich auch immer verblüffend.
Ja, es ist also irgendwie so ein skurriler Regelungskreis. Ne? Jetzt gibt es ja viele, zumindest theoretische Ansätze, die hier und da weltweit auch mal versucht werden, in die Praxis umzusetzen, beispielsweise holokratische Organisationsstrukturen, wie man sie auch immer nennt, welches Buzzword sie auch immer haben werden, haben sie ja eins gemein. Man schafft quasi Regelungsstrukturen ab. Ne? Also soweit es geht. Wo Führungskräfte also tatsächlich nicht mehr da sind, wo Arbeit so organisiert wird, dass Mitarbeiter auch zu einem großen Teil selbstverantwortlich entscheiden können, welches Ziel sie wie erreichen. Und quasi das nicht auf Anweisung, sondern aufgrund einer wie auch immer gearteten Motivation, Aufgaben, Interesse oder sowas. Jetzt hast du ja auch, du hast ja ein Buchskript am Start gerade und ich hatte die Ehre, da schon mal reinzuschauen. Was hältst du von solchen Konzepten jetzt so, nicht nur aus der Theorie, das klingt sie toll, aber vor allem in der Praxis?
Naja, also ich bin, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch, weil es bedingt ja tatsächlich ein Umdenken. Es bedingt nicht nur ein Umdenken bei denen, die so gerne führen möchten oder die ja, Organisationen aufbauen und vor allen Dingen, also bei bestehenden Organisationen, die umzuwandeln in solche Strukturen, das stelle ich mir halt mega schwierig vor. Ich glaube aber durchaus, dass man, wenn man eine neue Organisation, ein neues Unternehmen aufbaut, eine neue, was auch, welche Organisation auch immer, dass dieses Experimentieren mit solchen Strukturen sehr, sehr fruchtbar sein kann. Das Problem dabei ist, dass natürlich dann Leute dabei, die sind, kommen eben aus dieser Sozialisierung. Also einmal, dass sie gewohnt sind, dass wenn sie nicht weiter wissen, dann kommt eben die Führungskraft daher und sagt, na gut, dann machen wir es eben so. Und wenn man denen jetzt sagt, na, dann müsst ihr jetzt mal selber denken, dann wird es schwierig. Das erlebe ich auch immer wieder, dass sie dann sagen, ja, wozu haben wir denn einen Vorstand? Wozu haben wir denn hier die Führungskräfte? Und dann wird es ja noch deutlicher, wird ja ganz klar gesagt, wofür bezahlen wir die denn? Also die haben ja ein ganz anderes Gehalt als wir, dann sollen die auch mal schön die Verantwortung dafür tragen. Das umzustellen, ich meine, wie lange sind wir gewohnt, in solchen Hierarchien zu arbeiten? Also wir meine ich jetzt diejenigen, die sich in angestellte Verhältnisse begeben. Also die, es gibt ja genug andere, die sagen, mal nicht, ich mache mich selbstständig, ich mache mein eigenes Ding, das spiele ich nicht mit. Das könnte man natürlich gemein sagen, also alle, die in solchen Organisationen sind, das sind eben die, die das so gerne mögen. Das stimmt aber da nicht. Ne? Also wenn du diese ganzen Studien dir anguckst, Gallup wird ja immer wieder zitiert, wie unzufrieden die Leute in diesen Organisationen sind. Klar, wenn du sie jetzt fragst, ja, dann wärst du jetzt glücklicher, wenn du alles allein entscheiden darfst, dann werden wahrscheinlich viele die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, wie geht das denn dazu? Kenne ich mich ja nicht genug aus, da fehlt mir das Wissen, da fehlt mir die Erfahrung. Das ist schon ein langer Prozess, bis Leute feststellen, dass das ja vielleicht viel interessanter sein kann, so zu arbeiten. Dass man da viel mehr Abstimmungsprozesse braucht, dass man in diesen Teamstrukturen auch vielleicht ja manchmal viel länger auch braucht, um Entscheidungen zu treffen. Das ist ja bekannt. Aber das, denke ich, ist eine Frage des Trainings, dazu brauchen wir noch mal ein paar andere Kompetenzen, die, denke ich, in den Menschen schon schlummern, aber nicht von heute auf morgen auf einmal funktionieren. Dann kann ich den Schalter umlegen und sagen, oh, jetzt hat er meine Führungskraft abgeschafft, jetzt machen wir mal. Obwohl, sowas gibt es. Ne? Ich müsste das nochmal raussuchen. Da hat mal ein Unternehmer, ein mittelständisches Unternehmen, als er irgendwie ein schweres medizinisches Problem hatte, gesagt, er macht jetzt mal ein halbes Jahr Auszeit. Und dann hat er überlegt, wie er das organisiert, und dann hat seine nächste Ebene gesagt, nee, lass mal, wir machen das auch ohne dich. Und dann ist er losgezogen, kam zurück und das Unternehmen stand deutlich besser da. Und dann hat er sich gewundert, dass es also ohne ihn offensichtlich gar nicht so schlecht läuft. Also deswegen glaube ich, dass in vielen Fällen die Leute deutlich mehr könnten, wenn man sie lassen würde.
Lass uns über Kompetenzen und vielleicht dann, was du ansprichst, über Potenziale sprechen, gleich nach dem Jingle. In ein paar Sekunden geht's weiter. Ja, die Literatur ist rammelvoll von Fähigkeiten und Kompetenzen, was man nicht so alles machen soll, von Sozialkompetenzen, Fachkompetenzen. Jetzt gibt's ein neues Buch am Start, das sagt irgendwie so, eigentlich brauchen wir das alles gar nicht, wir müssen eigentlich eher so zum Allgemeinwissenden werden. Humboldt lässt grüßen, Stichwort. Also irgendwie, mir geht's eigentlich gar nicht so sehr um Kompetenzen. Also in meiner Recherche zu dem Buch Digitale Fitness habe ich festgestellt, es gibt über 250 Kompetenzen, mit denen man versucht, Führungskräfte Aufgaben zu beschreiben, die kein Mensch in der Gänze erfüllen kann. Ob das nun in Rollen geklustert ist oder wie auch immer. Ich finde, worum es doch eigentlich geht, so war ich jedenfalls, wurde ich immer happy, ist, wenn ich meine Potenziale einbringen konnte. Ja, wenn ich sage, hey, ich habe Bock auf Podcasts und niemand hindert mich daran, Podcasts zu machen. So, es ist mir denn sogar egal, ob jemand sagt, ich finde den toll oder ich finde den wie auch immer irgendwie. Ich mache es einfach, weil ich da Bock drauf habe. Und sowas vermisse ich einfach in ganz vielen Organisationen. Zum Glück an der Hochschule ist das bei uns sehr, sehr gut. Da kann man sowas machen. Aber in vielen Wirtschaftsorganisationen, wo Profitleiter permanent hochgeklettert werden soll, schwieriger. Ja. Also wie kommen wir denn oder wie kann ich mich denn als jemand, der Verantwortung für Umsatz und für Wertschöpfung übernehmen möchte, dafür das tun, damit meine Teams wirklich ihre Potenziale richtig reinbringen?
Ja, da gibt's ja ganz spannende Ansätze. Also das eine, was ja immer wieder gefordert wird, ist ja auch nicht neu, dass in dem Fall natürlich die Führungskräfte ihre Mitarbeiter einfach fragen sollen oder mit denen diskutieren sollen, wo liegen denn ihre Stärken, wo liegen ihre Bedürfnisse auch, welchen Sinn sehen sie in dem, was sie tun und welchen Sinn möchten sie gerne da drin sehen. Das wird ja jetzt heute verknüpft in diesem Unternehmenspurpose, das finde ich immer ein bisschen schräg, aber im Grunde ist es ja der richtige Ansatz, zu sagen, wo wollen wir als Unternehmen hin und wo will der einzelne Mitarbeiter hin? Und wenn das irgendwie in Einklang zu bringen ist, wunderbar. Wenn er seine Stärken, das, was er wirklich kann, einbringen kann, um dieses Ziel, diesen Zweck zu erfüllen, dann ist es doch super. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der dann irgendwann feststellt, hier bin ich falsch. Aber diesen Weg zu gehen, erstmal zu gucken, worin sind die Leute wirklich stark, dann heißt natürlich, oh, da müssen wir die Potenziale heben, dann müssen wir sie entdecken, dann werden diagnostische Geschichten gemacht. Das finde ich auch immer, das hat sowas wie, da gibt es irgendjemand, der weiß, was jemand drauf hat und der findet das heraus, der findet die verborgenen Fähigkeiten. Also erstmal bin ich davon überzeugt, dass die meisten Menschen schon ganz gut wissen, was sie gerne machen und wo sie gut drin sind. Das wird nicht jeder so selbstbewusst dann auch äußern. Ne? Das ist ja, hängt ja auch viel mit der Persönlichkeitsstruktur zusammen. Aber da gibt es auch total schöne Ansätze, das eine Beispiel aus der Soziokratie, dass man eben nicht hingeht und sagt, wer möchte den Job jetzt machen? Das ist ja ganz typisch so. Ne? Also wenn man eine unbeliebte Aufgabe hat, zu sagen, wer will es denn jetzt machen? Dann melden sich die Leute. Dann melden sich immer die gleichen oder die sowieso nach vorne preschen, die extrovertierter sind, wie auch immer. Sondern den umgekehrten Weg zu gehen und sagen, da haben wir eine Aufgabe. Und wem würdet ihr die denn anvertrauen? Und dann wird das Team gefragt, wem sie die Aufgabe gerne geben würden. Mit einer Begründung. Und dann geht es reihum und jeder sagt dann, ja, kann ich mir gut super vorstellen, wenn du das machst. Und dann gibt es wirklich total schöne Situationen, wo derjenige dann sagt, boah, hätte ich nie gedacht. Also ja, habe ich schon mal mit geliebäugelt, aber ich hätte nie gewagt, mich da zu melden. Aber wenn ihr mir das wirklich zutraut, so rum, ne? Oder dass dann auch mal einer sagt, weißt du traust dir das zwar immer zu, aber ich sehe dir und die Risiken dabei, wenn du das machst. Also bin ich nicht so ganz begeistert davon. Also wenn man über ein sinnvolles Feedback spricht, dann passiert das genau in solchen Runden. Immer verbunden mit einer Aufgabe und nicht, weil du so was Allgemeines. Also ich finde dich toll, weil du so toll präsentieren kannst, sondern umgekehrt. Da muss einer zu diesem schwierigen Kunden. Und wer von uns könnte das jetzt machen? Und nicht, wer als Erster die Hand hebt, sondern wen würden wir als Unternehmen, als Organisation gerne dort vor Ort sehen? Und dann mal zu gucken, was die anderen sagen. Da wird man ganz viele Potenziale benennen. Das funktioniert. Selbst erlebt und immer wieder bestätigt.
Naja, das kann funktionieren. Ich habe es aber auch erlebt dann bei dieser, in Anführungsstrichen, Methode, dem Vorgehen, dass dann der Betroffene, also dem man dann etwas zutraut, dann auch sagt irgendwie so, nee, das will ich jetzt aber auch gar nicht. So, irgendwie, ich will da jetzt nicht zum Kunden. Also, danke, dass das mir zutraut, aber das will ich nicht. So, und dann geht das Spiel wieder von vorne los und ist jetzt nicht unbedingt zielorientiert. Ne? Da ist so doch der Autoritäre, der sagt so, Müller, Sie machen das jetzt, geht viel schneller. Ne?
Ja, aber da sind wir natürlich auch wieder dabei. Also ich habe es auch in den Workshops, ich weiß nicht, du hast ja auch viele Workshops schon moderiert. Da kann ich als Trainer auch hingehen und sagen, so, jetzt machen wir die und die Übung. Du kannst aber hingehen und sagen so, das Thema gehen wir jetzt an und wie wollen wir es denn machen? Und dann wartest du mal ab, was die Gruppe macht. Und ich habe es erlebt, dass man manchmal extrem Geduld braucht, dass man sich da wirklich hinsetzt, die Arme verschränkt, die Füße hochlegt und mal gucken, was passiert. Ich habe das mal ausprobiert mit der Gruppe. Das habe ich ganz am Anfang eines Seminars ausprobiert. Mich die begrüßt und gesagt, sind alle hier zum Thema Führung. Was wollen wir denn hier machen? Und dann habe ich gar nichts mehr gemacht. Dann saßen die alle da und haben erst mal minutenlang geschwiegen, bis einer getraut hat, ja, wie, also, da hätte doch im Programm gestanden, das und so. Der steht im Programm, aber anscheinend ist ja das, was Sie jetzt möchten, wie Sie davon profitieren. Also fangen wir doch mal bei Null an. Das dauert. Aber was man dann erlebt, was an Produktivität passiert, wenn man den Leuten erstmal den Rahmen gibt, das ist schon verblüffend. Ich behaupte nicht, dass es mit jedem Menschen in jeder Situation auf Anhieb funktioniert. Aber ich muss ja irgendwo einen Einstieg machen.
Ich glaube, dass wir als Führungskräfte in den wirklich unterschiedlichsten Umgebungen wirklich an so einem etablierten, traditionellen Rollenmodell festkleben. Ja? Also ich weiß, ich kann da jetzt vielleicht eher für unsere Generation sprechen, die da ja noch ganz anders in den 60er, 70er groß geworden ist und die Ehrfurcht vor dem Chef noch gepflegt hat. So dass ich sage, okay, ich bin Chef, also muss ich da auch alles wissen, also muss ich auch wissen, nicht nur vom Fachlichen her, dass ich dir also exakt sagen kann, wie du deine Excel-Tabelle ausfüllen musst beispielsweise, sondern auch noch ganz konkret sagen kann, wie du dich jetzt verhalten musst und so weiter und so fort für bestimmte Situationen. Und dann hast du auch immer eine Herrschaft von Leuten, die auch nur darauf warten, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben.
Ja. Und aber das ist doch, wer wundert man sich denn darüber? Also wenn man es von der Entwicklung von uns allen sich anschaut, ja, wenn ich als Jugendlicher oder sagen wir mal als Kind, dass da jemand als Autoritätsperson Vorbild sein muss, mir irgendwie zeigt, was sind denn wichtige Dinge, was sind denn Werte, für die es sich lohnt und welche Entscheidungen treffe ich besser nach sorgfältiger Abwägung und was kann ich auch spontan entscheiden. Das haben wir doch alles in unserer Entwicklung erlebt und dann kommt irgendwann die Phase hier Pubertät und so, dann lehnen wir uns auf und sagen, ich lasse mir von keinem mehr was sagen. Mhm. Ja? Und irgendwann, dann Schule, dann lehnen sie sich auch noch auf, dann machen sie noch mit, weil ja, Abi muss ich ja irgendwie haben und so. Mhm. Und dann treten sie in ein Unternehmen ein und dann haben sie wieder einen Chef vor der Nase und der sagt ihnen genau, was sie zu machen haben. Das wird ja weiter fortgesetzt. Mhm. Und dann kommt auf einmal einer her und sagt, jetzt machen wir hier alles offen, ohne Führungskräfte und jetzt dürft ihr alles selber entscheiden. Mhm. Das wäre so, als wenn wirklich Eltern irgendwie so einem 10-Jährigen sagen, ach Gott, das schlagen wir mal nicht vor, dass du in die Schule musst, kannst alles selber entscheiden. Ja, dann guckt er dich auch groß an. Mhm. Sagt, meinst du jetzt nicht ernst? Also wahrscheinlich nach 3 Tagen sagt er, sag mir lieber wieder, was ich zu tun habe, weil da fühle ich mich nicht wohl mit. Mhm. Das finde ich jetzt nicht so erstaunlich. Also ich hatte letztens einen bei mir im Podcast oder in unseren Webinaren ein Buch geschrieben über mit einem Bild, auch Verzicht auf Führungskräfte, und das Bild war so, dass wenn man im Zoo plötzlich die Zäune wegnimmt und dann erwartet, dass die sich jetzt alle vertragen und also wunderbar miteinander klarkommen. Mhm. Das funktioniert ja auch nicht. Also erstmal muss man, die sind aber alle gewohnt, dass es genau nach diesen Mustern abläuft. Ich kann nicht vom Zoo einfach in die Freiheit und sagen, jetzt sieht man zu, wie er klarkommt.
Vom Zoo in die Freiheit, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, ja, also wirklich über die Grenzen hinweg. Es gibt sogar einen Film, ja, tatsächlich, ich überlege die ganze Zeit schon, es fällt mir vielleicht noch eine, kommt da in die Shownotes, der nämlich das genau zum Thema hatte, ne, wo die Tiere einfach dann aus einem städtischen Zoo ausbrechen, das ist ein Zeichentrickfilm und dann in die große, weite Welt geht. Einige Zuhörerinnen und Zuhörer werden vermutlich den Titel sofort wissen, mir fällt er jetzt nicht ein, aber ich werde ihn in die Shownotes reinbringen. Ja, tolle Metapher, in der Tat. Ich habe mal auch damit experimentiert. Das ist schon einige Jahre her mit meiner eigenen Firma, eigene GmbH, die ich ja in Wiesbaden über 10 Jahre geführt habe. Und hatte auch feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und experimentiert insofern, als dass ich auch einfach gesagt habe, nee, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir machen das hier, das ist unsere Dienstleistungsunternehmen. Und das soll sich weiterentwickeln und soll natürlich auch weiter wachsen und natürlich sollen mehr Kunden kommen und natürlich und so weiter und so fort. Aber darum geht's. Um nichts anderes machen wir hier und alles dreht sich nur um diese eine Frage. Und wir machen keine Meetings, ihr könnt mich jederzeit ansprechen und so weiter. Und dann haben sich so 2 Kategorien von Mitarbeiterinnen. Mitarbeitern herauskristallisiert. Ne? Also die einen, die sagen, hey, ja, super, voll mein Ding, kann ich meine Potenziale einbringen, kam auch laufen mit irgendwelchen Spinnert-Ideen an, die ich dann mit Sicherheit zu einem Teil auch ziemlich flach dann gemacht habe, sehr schnell. Aber andere wiederum waren super. Und da haben wir gesagt, hey, genau, das machen wir hier, du hast ein Budget dafür, du kannst es umsetzen. Es ging mal ganz konkret um ein Corporate Design beispielsweise. Mhm. Und die anderen, die sagten irgendwie so, ja, die falten sich dann hinterm Rechner über der Tastatur dann ihre Fingernägel, ne? Und sagten irgendwie so, naja, ich weiß ja gar nicht, was ich so machen soll, ja. Irgendwie, was hätte ich jetzt besser machen können? Was können Unternehmen heute besser machen, denen es vielleicht so ähnlich geht, dass sie sagen, okay, wir haben so einen bestimmten Menschentyp, aber wir wollen einfach auch die anderen Menschen. Wie finde ich denn sowas raus? Doch nicht durch Diagnostik, oder?
Nee, also es gibt ja immer wieder die Berichte über Unternehmen, die umgestellt haben auf so Holokratie oder sowas. Und dann kommt ja immer das ein Anteil von so und so viel Prozent die Firma verlassen haben, die da nicht mit klarkamen. Mhm. Und ich denke so, die wirst du nicht also die Menschen, die dafür jetzt geschaffen sind oder die genau sowas suchen, die wird man nicht über die Persönlichkeit und Diagnostik finden, sondern einfach über, dass du darstellst, wie funktioniert diese Organisation und die Leute sagen, ja, das ist eine Organisation, in der ich arbeiten möchte. Das Problem, was du jetzt schilderst, ist ja, dass man den umgekehrten Weg geht. Erstmal habe ich eine Organisation, wo der Chef sagt, da wollen wir hin und das ist dein Job und das ist deine Stellenbeschreibung und die hast du jetzt auszufüllen. Jetzt sagt er auf einmal, mach nicht mehr. Jetzt sieh mal zu, dass du dir selber deine Aufgaben suchst. Ja, dass der da ein oder andere völlig verwirrt sitzt und erstmal Däumchen dreht und sagt, jo, wollte ich jetzt gar nicht so genau. Was für mich da total dazu gehört ist, ich muss ja auch meinen Beitrag zum Unternehmenserfolg kennen. Das ist doch in großen Organisationen zum Teil extrem schwer. Wenn da irgendein Innendienstler sitzt, der da Papiere abheftet, der weiß doch gar nicht, was passiert, wenn er es nicht mehr tut. Also sieht er wirklich, das kennst du doch auch, ja, dass man in Organisationen zum Teil Sachen macht und man sagt, ich weiß, dass sie sinnfrei sind, aber ich mache sie, weil sie halt angewiesen sind und sobald man mir die Freiheit lassen würde, würde ich es nicht mehr tun. Mhm. Aber wenn ich jetzt erfahren würde, was dann an der anderen Seite des Unternehmens nicht mehr funktioniert, wenn ich sehe, was der Kunde dann kriegt, dadurch, dass ich das nicht mehr tue, dann würde ich das vielleicht mich doch ganz anders verhalten. Also die Arbeit ist ja auch ein Stück ja vom Kunden entfernt. Also wenn du in der Gastronomie arbeitest und irgendwelche Handgriffe nicht mehr machst, dann wird der Gast auf dem Tresen stehen und sagen, was ist denn das hier für ein Müll? Aber wenn ich in einer großen Organisation irgendwo in einer Abteilung, die Service für andere bringt, da ist auch ganz oft das Gefühl da, ob ich das hier mache oder nicht, spielt auch gar keine Rolle. Es ändert sich doch gar nichts. Mhm. Wie wenn man die dazu bekommt, zu sagen, ist aber doch sinnvoll, was du da tust. Mhm. Das ist schon eine echte Herausforderung. Mhm. Und es gibt Unternehmen, die das so angepackt haben, dass sie sagen, es ist jetzt nur ein Detail, aber dass zum Beispiel alle Zahlen transparent gemacht werden, dass deutlich gemacht wird, was kostet das, was ihr da macht, was bringt das, was ihr das macht und wie ändert sich das, wenn ihr jetzt nicht bis zum Zeitpunkt X das fertig habt. Also diese Zahlen zum Teil in der Kantine über den Bildschirm laufen, bis hin zu, dass der Kontostand des Unternehmens auf dem Bildschirm zu sehen ist. Mhm. Dass die Leute dann ganz anders darüber nachdenken, wie ist denn mein Beitrag dazu und was ist denn, wenn ich hier nichts mache, kann ich schon nachvollziehen. Mhm.
Und das führt mich dann auch noch an eine kleine Erinnerung, dass immer eine Mitarbeiterin ankam, weil das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe die Umsatzzahlen, also die BWA-Zahlen immer, wenn sie vom Steuerberater kamen, dann veröffentlicht, die hingen dann also ausgedruckt dann im Büro öffentlich. Und dann kam dann gleich die Mitarbeiterin an und sagt, du, das läuft ja ganz gut, Gerald, sag mal, können wir da jetzt für mich nicht mal so eine betriebliche Altersvorsorge mal angehen? Ich sagte, hey, du bist seit 4 Monaten hier, also hallo, ne? Die habe ja noch nicht mal ich. Also, weißt du, also damit muss man natürlich dann auch den Umgang lernen. Ne?
Ja, was du jetzt machst, ist halt, das ist mir dann immer natürlich auch ganz oft passiert. Jeder wird dann mir Beispiele bringen können von Menschen, die dann ins Gegenteil schlagen. Also wenn du jetzt die Unternehmenszahlen nennst, ich meine, das ist ja schon mutig. Also dann wird ja auch transparent, was der Geschäftsführer dann einsteckt. Genau. Und da kann man natürlich auch ganz schnell ein Problem kriegen, dass die Leute dann sagen, boah, wenn der so viel einsteckt, warum soll ich mir denn hier den Hintern aufreißen für das, was ich verdiene? Dann kommen ja ganz, ganz schwierige Themen ran. Also dann das Thema Gehaltsfindung zum Beispiel. Wenn ich alles transparent mache, dann habe ich eine ganz andere Diskussion mit den Leuten, als wenn ich ein Bandbreitenmodell entwickeln lasse von meinen Personalpolitikern, die sich ganz viele Gedanken darüber machen, wer kann denn nach wie vielen Jahren in welche Gehaltsstufe klettern und wenn der Mitarbeiter dann sagt, ich finde, dass ich hier einen guten Job gemacht habe, jetzt hätte ich gerne mal ein bisschen mehr, der Chef dann sagen kann, ah, wir haben unsere Vorschriften, also frühestens nach 2 Jahren dann können wir mal über das und das reden, aber mehr ist leider nicht drin, das sind die Konzernvorschriften, ist natürlich viel bequemer, ne, als wenn da einer kommt und sagt, jetzt in deinem Fall, jetzt hätte ich gerne mal eine betriebliche Altersvorsorge, weil ich sehe, dass du ja ganz schön verdienst hier. Und dann mit sich mit dem oder allen hinzusetzen und zu sagen, wie wollen wir das denn hier machen mit der Compensation, ja, von euren Leistungen? Wir können das ändern, wir können statt Gehalt Altersvorsorge mit einbauen, wir können, keine Ahnung, Fahrradleasing machen oder sonst was, aber dann müssen wir das alles neu diskutieren. Anstrengend.
Es ist sehr anstrengend, also tatsächlich. Also ich überlege gerade tatsächlich so, würde ich nochmal so also klassische Führungskraft werden wollen. Ja, also wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt nochmal irgendwie für 3 Jahre in die Wirtschaft und dann irgendwie macht er irgendwie Interims oder sowas. Ich überlege wirklich tatsächlich, das also nicht ernsthaft zu tun, aber ob ich mich da wohlfühlen würde. Ich glaube, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Das wäre mir, glaube ich, echt voll zu anstrengend.
Naja, die Frage ist ja nach der Alternativen. Also könntest du dir vorstellen, nochmal ein Unternehmen zu gründen, aber dann vom ersten Tag an zu sagen, ich stelle hier keine Angestellten ein, die nach meiner Pfeife tanzen, sondern ich schließe mich mit Menschen zusammen, wo wir gemeinsam als Gruppe ein unternehmerisches Ziel anstreben und wie wir uns organisieren. Ich denke, mit 2, 3 Leuten ist das immer alles kein Thema. Das wird ja erst dann ein Thema. Wenn du sagst, so, jetzt brauchen wir irgendwann einen ITler, jetzt brauchen wir einen Personaler, jetzt brauchen wir einen, ich weiß nicht, was auch immer. Und dann anfängt, eine Struktur aufzubauen und zu sagen, aber in welcher Form wollen wir denn hier zusammenarbeiten? Habe ich nie gemacht, also ich habe nie so ein Unternehmen aufgebaut, im Gegensatz zu dir, aber sowas würde mich dann schon reizen.
Ja, also klassisch würde ich es auch nie wieder machen, also das möchte ich jetzt, zumindest hat es für mich nicht so auf Dauer funktioniert. Ich habe es 2, 11 Jahre gemacht, aber dann war ich froh, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Hat dann Mitarbeiter übernommen und ich bin einen anderen Weg in die Hochschule gegangen. Ich würde das nicht machen. Ich würde was in Richtung Virtualisierung machen. Ich würde die digitalen Potenziale und Möglichkeiten, die es ja jetzt heute schon gibt, würde ich voll ausreizen. Ich würde auch nichts in Richtung Business-Konzepte schreiben, sondern ich würde schon versuchen, meine Vision auch zu beschreiben und die Idee, die dahinter steckt, was schon schwer genug ist. Und darüber reden, darüber sprechen und damit auch versuchen, Menschen zu begeistern, mitzumachen. Aber ich würde auch wirklich nur darüber versuchen zu führen.
Aber das ist genau mein Punkt. Ne? Ja, genau. Du hast jetzt auch ein schönes Stichwort genannt. Führungskräfte müssen begeistern können. Ja. Hey, wenn einer eine super Idee hat, aber nicht begeistert reden kann, ist er dann keine Führungskraft. Ne? Dann hast du schon wieder das Problem. Also du könntest doch eine tolle Idee haben und dann feststellen, also ich kann die nicht irgendwie gut rüberbringen. Dann muss ich mir jemanden suchen, der die super rüberbringt. Und deswegen, also was ich am Anfang gesagt habe, ich denke, der Anfang ist tatsächlich diese Zukunftsvorstellung. Das ist aber eher weniger Führung als Unternehmertum, ne? Würde ich das bezeichnen. Oder gut, wenn es jetzt nicht ein Unternehmen ist, sondern irgendeine gesellschaftliche Vision, dann ist es eben ein Politiker, ne, vielleicht, der sagt, das ist meine Zukunftsvision und dann Leute dafür zu gewinnen. Aber sich doch nicht diesen Boss-Ding umhängen. Wozu? Ich finde das ja auch. Guck dir mal die Politik an. Ich finde das total klasse gerade, ne? Also ja, gerade ohne jetzt irgendeine Partei oder sowas parteipolitisch hier zu werden. Aber jetzt sind sie alle am Schreien, dass man unseren Bundeskanzler nie wahrnimmt, dass der gar nicht irgendwie auftaucht. Der müsste doch mal Führung zeigen. Denke ich, das Beste wäre doch, wenn der Laden läuft und der könnte sich auf seinen Auslandsreisen tummeln und es funktioniert super. Warum muss der denn Führung zeigen? Wenn er gute Leute hat, braucht er das doch gar nicht. Ich finde das super gerade. Absolut. Man ist so gewohnt, da ist die Mutti, die sagt immer allen, was zu machen ist, die von heute auf morgen mal eben die Atomkraftwerke abschaltet. Also das ist ja wirklich ein anderer Führungsstil, oder? Ja. Als jetzt hinzugehen und zu sagen, so, wir haben eine Vorstellung davon, wie wir arbeiten wollen. Das fand ich ja auch schon beeindruckend, dass sie das irgendwie hingekriegt haben, zumindest am Anfang, sich auf irgendwas zu verständigen und zu sagen, und danach arbeiten wir jetzt. Und wir brauchen jetzt keinen, der da oben sitzt und uns jedes Mal wieder auf die Finger haut, wenn wir was falsch machen. Finde ich nett.
Ja, finde ich nett. Ich glaube, dass einfach der aktuelle Bundeskanzler sich auch wirklich abgrenzt von den vergangenen 3, die zuvor waren, weil das waren alles so Bastardpolitiker. Ja. Gerade so Schröder ist ja als solcher sogar bezeichnet worden. Und ich glaube. Aber sie haben sich alle hinreißen lassen letztendlich, auch durch die Medien, auch durch ihre Parteien natürlich, denn auf irgendwann wirklich wütend auf den Tisch zu klopfen. Ja. Sie haben ja nicht wirklich das gemacht, was sie innerlich so antrieb. Also die Merkel hat sich ja um Atomkraftwerke nicht wirklich geschert. Ich weiß nicht, ich habe mit ihr darüber noch nicht gesprochen, sie schon gar nicht mit mir, aber ich vermute nicht, dass sie Atomkraftwerke ganz oben auf ihrer Jahresagenda oder Agenten hatte, sondern es war einfach dann ein politischer Druck, ne, der durch Tschernobyl und so weiter entstanden ist.
Ja, aber ich habe die schon am Anfang eher als in Anführungszeichen moderierend erlebt. Also die verschiedenen Ansichten zusammenführen und Kompromisse finden, Konsens. Aber irgendwann hat sie ja auch dann am Tisch gehauen und gesagt, so wird es jetzt gemacht. Weil ich denke, dass es ja noch ungleich schwieriger ist, weil die Interessen, also wenn ich im Unternehmen bin, Mitarbeiter habe, dann kann ich mit denen über ihre persönlichen Interessen reden. Wenn ich mit einem Parteimenschen rede, dann kann er mir sagen, unter vorgehaltener Hand, weißt du, mein Interesse ist das und das. Ich möchte eine sichere Pension und ich möchte gerne einen netten Wahlkreis, was weiß ich auch immer. Ja, aber von der Partei her muss ich ja die und die Position vertreten. Und wenn ich nicht offen meine echten Interessen äußern kann, das dann irgendwie zu moderieren, und das stelle ich mir, also das möchte ich als allerletzten Job machen.
In der Tat, ja, nicht so einfach. Aber das zeigt, dass das eigentlich nur mit Kommunikation funktioniert, womit wir ja auch schon ein ganz spannendes Riesenthema haben. Ich glaube, dass das, also das lerne ich auch gerade so seit einigen Jahren wirklich. Ich meine, ich hätte jetzt so qua Funktion sämtliche Autorität, um eben nicht kommunizieren zu müssen. Ich sage einfach, basta, so ist es, ja, du musst das und das machen und wenn nicht, dann fliegst du halt oder so. Aber genau das tue ich nicht, sondern ich weiß nicht, ob ich das genaue Gegenteil tue, aber ich tue es jedenfalls nicht so. Merke aber auch, boah, der Kommunikationsaufwand, wenn ich jetzt also quasi mal extrem gedacht von einem autoritären Führungsstil hin zu einem holokratischen, selbstorganisierenden Stil gehen wollte, dass der Kommunikationsaufwand in Zeit und Qualität also wirklich exponentiell steigt.
Absolut.
Und kein Ende, glaube ich auch. Und kein Ende findet. Also die Kurve hört nicht auf. Die flacht dann nicht auf einmal wieder ab und sagt, jetzt hast du jeden Tag 5 Stunden kommuniziert und es ist gut. Das hört eigentlich gar nicht auf.
Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das dadurch auch passiert, dass dieser Widerspruch oder ihr seid keine holokratische Organisation. Das heißt, da gibt es immer die Leute, die die Position haben. Und du hast ja gerade gesagt, holokratischen Stil. Das ist so wie der Coaching-Stil. Also, dass man Führungskräften sagt, ihr müsst jetzt einen Coaching-Stil pflegen. Ihr seid keine Coach, eure Mitarbeiter, das geht ja nicht. Also, ihr seid ja nicht neutral. Ihr müsst die einstellen, bewerten, Gehalts hoch, runter, wie auch immer. Also, ihr seid tatsächlich ja, ihr habt ja Macht. Aber nutzt sie nicht, sondern verhaltet euch wie ein Coach. Das finde ich extrem schwierig, weil wie soll ich denn jemanden coachen, der genau weiß, wenn ich dem jetzt erzähle, weißt du, eigentlich habe ich ja totale Probleme mit der Rechtschreibung und eigentlich bin ich der Falsche, hier die Kundenbriefe zu machen, aber das darf ich dem ja nicht erzählen. Dann wird er beim nächsten Mal sagen, also sorry, dann kann ich dir aber jetzt keine Gehaltserhöhung geben. Also darf ich dem noch gar nicht alles erzählen? Dem Coach darf ich das erzählen. Deswegen ein Coaching-Stil funktioniert für Führungskräfte gar nicht, finde ich. Deswegen funktioniert auch kein holokratischer Stil für einen Institutsleiter, sondern dann müsstest du sagen, ich organisiere das auch ganz um und dann gebe ich Sachen ab, die brauche ich nicht mehr zu machen. Dann muss ich auch bestimmte Dinge nicht mehr kommunizieren. Ich glaube, das Problem liegt in diesem Widerspruch zwischen, wie hätte ich denn gerne, dass die Menschen funktionieren und wie ist tatsächlich die Organisation aufgebaut.
Ja, aber trotzdem kann man, das klingt so, ich kann mir so vorstellen, dass so mancher Hörerin dann so in seiner mittelgroßen, großen Organisation sitzt und sagt, irgendwie so, das kann ich ja alles gar nicht beeinflussen, wir haben 200.000 Mitarbeiter oder sowas oder Automobil oder IT, SAP, sowas so in der Richtung, kann ich ja nicht das ganze System verändern. Ja, da kommt die Kultur von oben runter gepoltert, die sich dann irgendwie über längere Zeit dann ja an bestimmten Werten dann in den Linien, dann in den Abteilungen dann etablieren. Kann ich das trotzdem in meiner kleinen Abteilung machen? Kann ich also meine Abteilung es ganz anders machen, als jetzt das Unternehmen es vorsieht oder die Kultur des Unternehmens ist?
Ja, kann ich.
Erzähl mal wie.
Das Problem dabei ist, du kannst hingehen und sagen so, ich sage euch jetzt nicht mehr, was ihr zu tun habt, sondern wir haben uns ja gemeinsam auf die und die Sachen vorgenommen, die wollen wir erreichen. Jeder weiß das, jeder hat jetzt bestimmte Aufgaben darüber übernommen, jetzt macht mal. Also kommt nicht mehr zu mir und lasst mich das entscheiden. Das geht so lange gut, bis man mit den Außengrenzen der Abteilung in Konflikt kommt, ne? Dass dann andere bestimmte Dinge anders haben wollen, wie das immer, oder die Hierarchie von oben dazwischen funkt. Ich kann ein schönes Beispiel sagen. Ich war nicht lange, aber ich hatte ein paar Jahre tatsächlich auch eine Führungsaufgabe mit einem sehr kleinen Team. Das hat wunderbar funktioniert, so diese Art zu führen. Außer, wenn es zum Beispiel hieß, so, jetzt müssen mal wieder Mitarbeiterbeurteilungen verfasst werden. Dann stand ich da und meine Mitarbeiter fanden das Blödsinn. Ich fand das Blödsinn, aber ich muss es ja jetzt machen. Also habe ich dann gesagt, okay, lass uns zusammensetzen. Hier ist der Beurteilungsbogen. Was soll man denn da reinschreiben? Ist mir egal. Lass uns das so füllen, wie ihr das für sinnvoll haltet, und dann machen wir das Beste daraus. Dann haben wir das gemeinsam ausgefüllt, waren auch alle zufrieden damit. Ich habe meine Beurteilungen abgegeben. Dann kam von oben, ja, in dem gesamten Bereich sind die Beurteilungen zu positiv ausgefallen. Wir müssen jetzt mit den Noten alle so eine halbe bis eine ganze Note runter. Bitte setzt das um. So. Das war eine Anweisung.
Klingt
und
so,
dann wird es jetzt schwierig. Also entweder gehe ich dann hin und sage, ich beuge mich jetzt dieser Anweisung. Dann sagen meine Mitarbeiter, kommen wir nicht mit von wegen, wir können selber entscheiden und Selbstorganisation und sonst was. Am Ende obersticht unter. Oder aber weigere ich mich. Ich habe mich damals geweigert, habe ich dann nach oben zurückkommuniziert. Nee, das ist alles, was ich da eingetragen habe, ist ernst gemeint. Das habe ich sorgfältig mir überlegt. Ich habe nicht gesagt, mit den Mitarbeitern abgesprochen, wäre schlecht gegangen, weil es war ja eine Führungsaufgabe. Ich muss ja beurteilen. Als ich dann gesagt habe, die sind auch schon kommuniziert, diese Ergebnisse. Ja, wie können Sie das denn machen? Das können wir ja erst, die Beurteilung können wir erst kommunizieren, wenn alle abgestimmt sind. Wie gesagt, aber ich muss doch mit meinen Leuten reden, um eine Beurteilung zu machen. Also wissen die doch, wie ich sie sehe. Ich kann jetzt nicht die Noten ändern, weil dann nehmen die mich ja nicht mehr für ernst. Es gab eine Riesendiskussion mit meinem damaligen Chef. Und in den Nachbarabteilungen haben alle ihre Noten gesenkt. Deutlich, aber ich nicht. Aber das ist das, was ich jetzt damit sagen will. Du kannst das nur machen in einer Organisation, wenn du auch bereit bist, dich dann eben mit der Hierarchie anzulegen. Und zu sagen, ich ziehe das jetzt hier durch. Und das funktioniert ja nur, solange du dann entsprechende Leistungen bringst. Sonst werden sie dir auf die Finger hauen. Also ich finde das sehr, sehr schwer, in einer großen Organisation zu machen, aber es geht. Nur musst du da ganz viel Rückgrat haben und nach oben hin das alles abfangen. Klar. Es gibt auch andere Beispiele, also ich müsste sie raussuchen, aber wo Leute auch in einer Organisation hingegangen sind und mit den Mitarbeitern und den Kollegen gesagt haben, wir machen das jetzt einfach anders. Und die da oben das auch wussten und gesagt haben, solange es läuft, funken wir ihnen da nicht ins Handwerk. Ist aber nicht leicht.
Nee, ist nicht leicht. Aber ich glaube auch, dass es gehen kann. Aber es ist halt so, wie Luhmann sagen würde, systemtheoretisch, naja, wie operational offen halte ich denn meine Grenzen zu den Abteilungen? Ja? Also ich habe auch beide Extreme in Erfahrung. Also einerseits dann das Abfedern über die Abteilungsgrenze hinaus, ja, als Anlegen mit den Nachbarn und mit der Hierarchie. Aber ich habe auch die Erfahrung, dann auch zu sagen, so, Hierarchie, leg mich an den Füßen, ich mache hier mein Ding. Beides hat bis zu einem gewissen Grad funktioniert. In beiden bin ich als Verlierer rausgekommen, aus meiner beruflichen Erfahrung. Das hat sicherlich auch noch viele, viele andere Gründe oder
so. Ich bin auch versetzt worden.
Also in der Tat,
ich
hab, ja.
Ich habe einen neuen Job angeboten gekriegt. Ich habe gesagt, will ich gar nicht. Ich fühle mich hier sauwohl, das ist ein super Job. Und dann kam die verstärkte Information oder die Betonung auf, naja, wir haben Sie jetzt gefragt, das ist ein Entwicklungsschritt, also überlegen Sie sich das gut, wenn Sie nochmal gefragt werden wollen, sollten Sie jetzt doch lieber so.
Okay,
schön. Ich habe das dann gemacht, ich bin dann auch tatsächlich woanders hingegangen, aber das war dann auch meine letzte Stelle, bevor ich dann ganz gegangen bin.
Okay, oh fuck, das ist jetzt nicht die richtige Botschaft für all die, die jetzt so die Hoffnung schöpfen, dass es irgendwie anders geht, als es schon seit 100 Jahren funktioniert, naja. Aber ich verweise da auf Udo Lindenberg, der ja auch mal in einem seiner Lieder gesungen hat und bekanntermaßen bin ich ein großer Udo-Fan und sehr viele Menschen mögen Udos Texte auch sehr, aber er sang mal, wir brauchen keinen Führer, war politisch motiviert natürlich, ist dann gegen Rechtsradikalismus und sowas in seinem Text vorgegangen. Aber nichtsdestotrotz, das wenigstens Udo hat jetzt deine Eingangsthese bestätigt, lieber Johannes.
Oh, das freut mich sehr.
Und wenn wir zumindest instrumentell und methodisch da nicht weitergekommen sein sollten, dann zumindest künstlerisch. In dem Sinne, vielen Dank für deinen Input, Johannes. Gerne mal wieder und wir werden sehen, wie das Feedback kommt. Wir freuen uns auf Nachfragen. Ich verweise nochmal und auf Impulse und auch auf Themen, wenn jemand von euch jetzt da draußen sagt, Mensch, irgendwie das ist ja totaler Bullshit, was er erzählt. Schreibt es uns über meine Homepage oder über die von Johannes irgendwie online. Auf jeden Fall drauf gucken, was da für ein fantastischer Fundus vorhanden ist. Und wer Lust hat und den Wert erkennt, darf dafür auch zahlen. Das ist nochmal ganz klar. Und für all anderen, die gerne lesen, verweise ich dann auch nochmal auf mein kleines Büchlein mit der Nadine geschrieben, Digitale Fitness für Führungskräfte, wo wir versuchen, die methodischen Tools, die es da jetzt so seit vielen, vielen Jahren gibt, herunterzubrechen auf digitale Arbeitsumfelder. Schaut beides rein. Wir würden uns sehr freuen auf Feedback jeglicher Art. Also herzlichen Dank nochmal an dich, Johannes, und ciao, bis bald.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Recording stopped.
Ja.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis, ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.